Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Singapur. Das letzte Rennen vor einer längeren Pause in der Formel 1. Jetzt ist 4 Wochen nichts und dann haben wir noch 2 Triple-Header und dann ist die Saison 2024 auch vorbei. Und die Frage, die wir uns stellen, haben wir nach dem Rennen in Singapur tatsächlich einen WM-Kampf? Wir haben diese Frage vor ein paar Wochen schon mal gestellt, aber man muss sie ja auch jetzt nochmal stellen. Denn Lando Norris konnte seinen 3. Sieg holen in der Formel 1, aber Max Verstappen wurde 2. Die schnellste Runde hat Lando Norris auch nicht geholt, weil Daniel Ricciardo ihm sie geklaut hat. Auch darüber werden wir natürlich diskutieren, über diesen Abschied von Daniel Ricciardo, über dieses Schmierentheater, was Red Bull da abgezogen hat. Und wir werden natürlich auch darüber sprechen, dass Formel-1-Fahrer sich in ihrer Sprache ein bisschen mäßigen sollen. Wir, das sind Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Und ich bin Kevin Scheuren und wir freuen uns sehr, nach diesem sehr interessanten Rennwochenende diesen Podcast machen zu dürfen, Dennis. Und ja, es war der 3. Sieg für Lando Norris in der Formel 1 und es war ein Sieg, der sehr dominant war. An diesem ganzen Wochenende war Norris top in Form. Pole Position, jede Runde angeführt. Also besser kann es ja eigentlich nicht laufen. Das Schlechteste war nur, dass Verstappen eben 2. geworden ist. Aber Lando Norris an diesem Wochenende wirklich das Maß aller Dinge.
Ja, Lando Norris hat es jetzt, ja, und ich möchte fast sagen, endlich mal geschafft, genau den Sieg einzufahren, den er braucht, um wirklich auch ein ernstzunehmender WM-Kandidat zu sein. Du hast es gerade gesagt, er hat souverän gewonnen, hat Max Verstappen da wirklich mit mehr als 20 Sekunden ordentlichen Abstand eingeschenkt, jede Runde angeführt, alles gegeben, bis ans Limit gegangen beim Pushen, auch als es um die schnellste Runde noch ging, bevor Daniel Ricciardo da nochmal seine Abschiedstournee gefahren hat. Und das war wirklich spannend zu sehen und macht dann doch Hoffnung und bringt uns auch dazu, heute dann über das Thema WM-Kampf zu reden.
Wir bleiben aber erstmal bei Lando Norris, weil ich habe ja, also vielleicht wisst ihr es, ja, ich mache Videos auf dem YouTube-Kanal von Formel 1. Und da gibt es einen Experten, der ja mich irgendwie so auf dem Kieker hat, was ja auch vollkommen okay ist, das haben sicher viele, und der beleidigt mich dann, ja, dass ich eine Schande wäre für alle Lando Norris-Fans, wie es denn sein kann, dass ich nicht Lando Norris hochjuble und ihn in den Himmel rede und immer drauf rumhacke und dann tippe ich dann auch noch den Hamilton als Rennsieger und wie kann ich denn nur und ich soll mich doch schämen und ich soll mich doch niemals mehr einen Lando Norris-Fan nennen. Also erstmal fernab davon, dass es ja eh untypisch ist, dass man seine Sympathien äußert in so einem Rahmen, gibt es ja trotzdem noch eine kritische Distanz, die man haben muss. Und diese kritische Distanz hat sich einfach aufgebaut, weil ich glaube, dass Lando Norris, und da bin ich jetzt ein bisschen überzeugt davon nach diesem Wochenende, noch nicht bereit ist, Formel-1-Weltmeister zu werden. Das habe ich ja auch schon mal erklärt. Aber an diesem Wochenende habe ich einen anderen Lando Norris gesehen irgendwie. Ich habe nochmal einen fokussierteren gesehen, einen, der genau wusste, mit welchem Ziel er kam. Und er hat genau dieses Ziel verfolgt. Und trotzdem muss man darüber diskutieren, dass er natürlich bei 20 Sekunden Abstand das Auto fast 3-mal weggeschmissen hat. Ja, also das gehört zur ganzen Geschichte natürlich dazu an diesem Wochenende. Aber das Wichtigste für mich, und da ist, glaube ich, erstmal ein wichtiger Knoten, der geplatzt ist, Dennis, der hat eine Pole Position wirklich zu einer Führungsrunde umgemünzt. Ja, bislang hat er es ja nicht geschafft. Bei all seinen Pole Positions hat er diese Führung dann auch schnell wieder verloren. Und es sind so diese Kleinigkeiten, die in einem WM-Kampf natürlich auch entscheidend sein können, dass du eben diese Nervenstärke hast, am Ende so einen Start dann auch durchzuziehen. Also das war ja erstmal so eine der wichtigsten Bewährungsproben für ihn gestern.
Ganz genau. Also das war eben der Punkt, der Lando Norris bisher, und das war das, auf das ich vorhin auch eingegangen bin, der Punkt, der ihm einfach bis jetzt gefehlt hat. Es gab immer schon diese guten Rennen, es gab immer starke Speed von ihm zu sehen, aber es hat immer da und hier und dort gezwickt. Und diesmal hat er wirklich vom Start weg, er hat den Start gewonnen, er ist souverän in die erste Runde eingetaucht, er hat sukzessive Max Verstappen da den Abstand eingeschenkt, der dann am Ende, wie wir gesagt haben, bei knapp über 20 Sekunden war. Und genau das eben gemacht, was er bisher noch nicht gemacht hat, nämlich diese Rennen souverän zu gewinnen, ohne ein Fragezeichen, ohne irgendein ja, nagendes Gefühl der, was wäre gewesen, wenn oder was hätte passieren können oder warum musste er. Er hat es durchgefahren, er hat seine Schwächen abgelegt und wir haben sehr lange über diese Schwäche geredet. Natürlich, es war jetzt einmal. Man muss natürlich auch noch abwarten, wie entwickelt sich das jetzt. Wenn er in Austin beim nächsten Rennen vielleicht wieder von der Pole startet und das Ganze dann vielleicht wieder hergibt, dann müssen wir natürlich auch drüber reden. Aber das gestern war erstmal wirklich der Lando Norris, den ich auch sehen möchte, wenn ich davon rede, wir reden von einem WM-Kampf und dann brauchen wir diesen Lando Norris. Und das hat auch gestern gezeigt, dass seine Entwicklung scheinbar vorangeht. Und vielleicht genau diese Momente, die wir jetzt hatten in der Saison, in denen er versagt hat, ja, versagt ist ein hartes Wort, also in denen er auf jeden Fall diese Fehler hatte und immer wieder diese Probleme hatte, dass er daraus gelernt hat und es in Singapur erstmalig wirklich zu 100% umgesetzt hat. Und auch als Nachsatz noch, weil ich das auch gelesen habe und das immer so ein bisschen ja auch schockierend finde, wie da teilweise so mit den YouTube-Kommentaren umgegangen wird.
Okay.
Ja, aber da möchte ich ganz kurz den Nachsatz bringen. Also es muss ja doch jedem bewusst sein, dass man gerade, wenn man wie Kevin in so einem Medium arbeitet wie Formel1.de, dass er da jetzt nicht mit der Lando Norris Fan-Ausrüstung sitzen kann und die realistische Welt um ihn rum ausblenden kann. Also da auch nochmal wirklich auch ein wirklich mahnendes Wort von mir. Also da sollte man auch wirklich realistisch und vor allen Dingen respektvoll umgehen.
Ja, alles gut. Also wie gesagt, das ist jetzt überhaupt nicht, also der Goldjunge interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr, der das postet, weil im Endeffekt weiß ich ja, wie ich denke über Lando Norris und dass ich über Sachen, für die ich Sympathien hege, wo ich Erfolg sehen möchte, natürlich überkritisch bin. Das weiß man ja spätestens, seitdem man weiß, dass ich Bayer Leverkusen-Fan bin, wie ich mich da jahrelang geärgert habe. Und ja, trotzdem hat Lando Norris mir auch Grund zum Ärgern gegeben, ne? Weil ich meine, im Endeffekt, ja, er führte komfortabel und er war ja auch wirklich der Top-Favorit und hat das auch toll umgemünzt. Aber dann halt die Situation, wo er einmal mit dem Frontflügel so leicht an dieser Tech-Pro-Barriere entlang schrammt, dann die Situation, als er auf seiner schnellsten Runde zu dem Zeitpunkt diesen Fehler an der gleichen Stelle wie George Russell letztes Jahr macht, wo er fast das Auto wegwirft und dann noch beim Überrunden von Franco Colapinto die Kurve fast verliert. Also es sind dann so Dinger, da denkt man sich dann halt schon, ah Mann, Junge, ey, du musst es doch jetzt gar nicht machen. Einerseits musste er es machen, also insbesondere was die schnellste Runde anging, weil es gab jetzt noch die Möglichkeit, dass er aus eigener Kraft Weltmeister wird, also ohne dass Verstappen immer wieder mal ausscheiden müsste, nämlich wenn er inklusive Singapur alle Rennen gewonnen hätte, inklusive der schnellsten Runde und die drei verbliebenen Sprints, dann wäre er Weltmeister. Aber das ist jetzt erstmal raus, ist aber kein Problem, weil es ist eh noch ein weiter Weg bis dahin. Aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, und da hat man ja auch bei McLaren wirklich an den Fingernägeln gekaut, glaube ich, dass der da immer noch so pusht. Ist einerseits, finde ich, ein richtig gutes Zeichen, weil er möchte sich da irgendwie nicht in so eine Trance begeben, sage ich mal, wo er dann einen Fehler macht, weil er irgendwie nachlässig wird im Sinne von, er ist zu entspannt im Kopf. Aber ich glaube auch da wieder, um dann doch nochmal so ein kleines kritisches Wort zu verlieren, er muss doch das richtige Maß finden zwischen überpushen und dann halt so klar sein, dass man am Ende nicht das Auto noch unnötigerweise wegwirft, weil das wäre Super-GAU gewesen und dann hätten, glaube ich, viele ganz anders über ihn geredet. Wenn er da bei einer dieser Situationen und gerade bei der Situation, wo er mit dem Hinterrad an die Wand knallt, war es halt wirklich eng, das Auto kaputt macht und das Rennen nicht beendet.
Ja, der Punkt ist natürlich da. Da hast du vollkommen recht. Das ist jetzt natürlich so, die Geschichte mit dem Hinterrad ist natürlich in einer Runde entstanden, in der er absolut gepusht hat, wo er komplett ans Limit gegangen ist. Und was ihm am Ende natürlich im Nachhinein aber auch irgendwo recht gegeben hat, weil er da zumindest zu dem Zeitpunkt die schnellste Runde gefahren hat. Was ich jetzt dann kritischer gesehen habe, war tatsächlich dieser kleine Frontflügelkuss. Wobei ich aber auch sagen muss, auch ein Max Verstappen hat mal einen Schlenzer drin gehabt, wenn er vorne gefahren ist. Jetzt ist es natürlich so, dass Singapur so einen Schlenzer natürlich härter und schneller bestraft, als wenn wir jetzt auf einer herkömmlichen Rennstrecke fahren. Ja, da muss Lando Norris natürlich gucken, das Maß zu finden. Man hatte, das muss ich auch zugeben, bei aller Lobeshymne, die ich auch heute für ihn hier abgesprochen habe. Ich hatte zwischenzeitlich auch so 2-3 Mal den Gedanken, boah, nicht, dass der das jetzt noch wegwirft. Aber am Ende des Tages auch, er ist super, super solide über den Zielstrich gefahren mit einem guten Vorsprung. Und ich glaube auch, das ist das, was er mitnehmen sollte. Er sollte sich jetzt nicht viel zu viel Gedanken darüber machen, was hätte passieren können, weil am Ende des Tages hat er de facto alles richtig gemacht, denn er hat das Rennen gewonnen. Und ich glaube, darauf kann man aufbauen. Aber die Bedenken, die du da hast, ja, die kann ich absolut nachvollziehen. Es war teilweise wirklich Momente, die echt kritisch waren.
Blöd für ihn natürlich, dass Red Bull von Freitag auf Samstag was gefunden hat, was sie an Verstappens Auto verändern konnten, um die Leistung von Verstappen zu verbessern. Weil wenn es der Freitags-Verstappen gewesen wäre, dann wäre der Punktepuffer natürlich noch kleiner geworden, den Verstappen da aktuell hat. Aber irgendwas hat man da gefunden und man hat das Auto so umgebaut, dass es dann Verstappen in die Karten spielte und Sergio Perez natürlich irgendwo der Gelackmeierte war. Aber das nimmt man, glaube ich, gerne in Kauf bei Red Bull, wenn man bedenkt, dass Verstappen eben auch Zweiter war in der Qualifikation und auch er ein vollkommen solides, gutes Rennen gefahren hat. Also bis auf den Fehler in der Qualifikation, wo er einmal das Auto fast weggeworfen hat, glaube ich, hat er auch keinen gemacht an diesem Wochenende, keinen grundsätzlichen. Und das zeigt ja auch, auf welchem Niveau er fährt. Ja, und deswegen stellt sich natürlich die Frage bei 52 Punkten Abstand, die es da jetzt noch sind. Es hätten 51 sein können, wenn Daniel Ricciardo eben nicht die schnellste Runde geklaut hätte, dem Lando Norris. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Ob das jetzt eine Nebelkerze war, die da gezündet wurde von Lando Norris, oder ob wir wirklich einen WM-Kampf haben, weil wir wissen alle nicht, was Red Bull da jetzt bringt in Austin. Also da munkelt man ja, dass dann ein Update kommt. Und wenn sich das in die richtige Richtung entwickelt, dann weiß ich nicht, ob das möglich ist, dass dieser Punktepuffer noch so sehr eingegrenzt wird, dass Norris wirklich bis Abu Dhabi dann auch ranrücken kann. Also ausschließen kann man da definitiv nichts. Aber jetzt ist klar, es müsste halt wirklich auch mal einen Nuller geben. Und also Zac Brown sagte, ja, wir brauchen große Wochenenden. Aber dafür bräuchte Red Bull auch wirklich mal richtig beschissene Wochenenden, um es so deutlich zu sagen. Ja, weil Verstappen am Ende des Tages in all seinem Ärger, den er an diesem Wochenende, und auch darüber sprechen wir später hier im Podcast noch, mit sich rumgetragen hat, immer noch im Auto ein absolutes Tier ist.
Ja, absolut. Also Max Verstappen hat gezeigt, dass er eben immer das Maximum rausholen kann aus dem Auto. Ich glaube, mehr war, das, oder es ist klar, mehr war nicht möglich. Und ja, das Thema WM-Kampf, also es ist, für mich war ein Indikator, ein ganz, ganz harter Indikator, dass zumindest Red Bull diesen WM-Kampf auch um die Fahrer-WM jetzt sieht, war tatsächlich die Geschichte, und da werden wir auch später noch drüber sprechen, mit Daniel Ricciardo. Das hat gezeigt, McLaren ist in den Köpfen und auch Lando Norris ist jetzt in den Köpfen bei Red Bull. Inwieweit die Konstellation ist natürlich ergeben, dass er wirklich nochmal richtig nah ranrobbt. Ich finde, es ist jetzt schon gut geschmolzen, dieser Punktevorsprung, auch wenn er natürlich immer noch quasi zwei Ausfälle gut hätte zu dem jetzigen Zeitpunkt, Max Verstappen. Aber sukzessive hat man sich da jetzt rangerobbt, und ich glaube, man sollte auf jeden Fall diesen WM-Kampf an McLarens Stelle und auch an Lando Norris Stelle annehmen. Ob man ihn am Ende gewinnt oder nicht, das sei dahingestellt. Aber man, wenn man jetzt mit dem Mindset rangeht und es wirklich versucht, und wir haben in der Formel 1 schon einiges erlebt und auch solche Punktevorsprünge sind schon eingegangen. Also von daher würde ich an McLarens Stelle definitiv drauf gehen. Die große Frage für mich wird aber sein, wie wird sich Red Bull ab dem nächsten Update entwickeln? Und ich glaube, da werden wir dann auch einen großen Fingerzeig haben, ob wir am Ende der Saison noch einen wirklich spannenden WM-Kampf, wo es vielleicht dann wirklich um alles geht, bekommen, oder ob Red Bull mit dem Update und dann eben Max Verstappen auch sich den Kopf nochmal aus der Schlinge ziehen und das Ding dann einfahren. Da werden wir, denke ich, ja, ich glaube, nach Austin oder am Austin-Wochenende, wenn wir das Auto dann sehen, vielleicht schon ein wenig schlauer sein.
Problematisch ist natürlich einerseits definitiv nicht. Also McLaren hat jetzt 41 Punkte Vorsprung in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Also da sieht es richtig gut aus, dass Oscar Piastri es nicht ganz hinbekommen hat, weil darauf kommt es jetzt auch an. Und spätestens jetzt bin ich auch überzeugt davon, dass es natürlich richtig ist, dass man Piastri da in den Dienst von Lando Norris auch stellt. Das Problem ist natürlich, Piastri muss es auch schaffen. Ja, da kann man, glaube ich, kritisch sehen, dass er die Qualifikation nicht ganz so hinbekommen hat, wie es sein musste. Er hatte dann auch zum Ende seines Stints mit Medium-Reifen echt Probleme mit den Reifen und hat das nicht mehr so ganz hinbekommen. Am Ende immerhin noch Dritter geworden, Oscar Piastri. Es wäre aber vielleicht auch der zweite Platz drin gewesen. Und das ist eben das, was in den nächsten Wochen, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Also insbesondere jetzt in diesen Wochen Austin, Mexiko, Brasilien, dass man da es irgendwie hinbekommt, diese sagenumwobene Punktemaximierung zu gestalten. Das heißt, man müsste eigentlich im Grunde auf jeden Fall es hinbekommen, dass man immer 1-2 steht am Ende. Norris vor Piastri.
Ja, und vielleicht auch wirklich hoffen, dass Mercedes und Ferrari da Red Bull auch noch ein paar Punkte klauen. Also je weiter hinten natürlich Max Verstappen in einem einzelnen Rennen endet, desto schneller kann man da wirklich nochmal nah rankommen. Oscar Piastri, ja, in der Qualifikation jetzt natürlich nicht die beste Leistung gezeigt, nicht seine beste Leistung gezeigt. Im Rennen fand ich ihn grundsolide, muss aber auch sagen, man hat gemerkt, dass gerade jetzt im Rennen in Singapur ihm dann doch wieder, und wir haben ja eigentlich drüber gesprochen und auch meine Erwartung war, dass Oscar Piastri jetzt vielleicht auch wirklich anfängt, kontinuierlich Norris da ein bisschen um die Ohren zu fahren. Man hat es eben gemerkt, während Norris vorne Max Verstappen Sekunde um Sekunde weggefahren ist, kam Piastri am Ende dann auch nicht mehr ran. Musste natürlich auch, um die zwei Mercedes zu überholen, die Reifen beanspruchen, das ist ganz klar. Aber die Pace, die Lando Norris jetzt vorgelegt hat, die hat ihm auf jeden Fall am Wochenende gefehlt. Und das wird ein entscheidender Faktor sein. Ich glaube, dass Piastri definitiv das bessere Ass im Ärmel ist im Gegensatz zu Sergio Perez, wenn es dann um den WM-Kampf geht. Aber Max Verstappen ist eben in der komfortablen Situation. Er braucht Sergio Perez nicht so dringend, wie Lando Norris Oscar Piastri einfach braucht.
Ja, und Max Verstappen bräuchte natürlich auch Oscar Sergio Perez. Das ist klar, aber das ist erstmal kein wirkliches Thema. Klar ist, glaube ich, dass Lando Norris einen Schritt gemacht hat in Singapur. Das haben wir jetzt herausgestellt. Die Frage ist, wie kann er das jetzt durch diese Pause bekommen? Weil ich glaube, die ist für ihn die schlechteste Variante. Aber ein Faktor, der ja dann auch noch mit reinspielte, war eben, du hast es ja schon gesagt, diese Stallorder über zwei Teams hinweg. Nämlich zwischen den Racing Bulls und Red Bull. Natürlich sagt nach außen hin keiner, dass das eine Order war, aber wir können davon ausgehen, dass da vielleicht mal eine SMS geschrieben wurde oder dass man da zumindest über diese Variante geredet hat, wenn auch nicht so ganz öffentlich. Danny Ricciardo wurde kurz vor Schluss nochmal reinbeordert, um sich weiche Reifen aufziehen zu lassen und die schnellste Runde zu holen. Racing Bulls selber sagte, ja, das hat man gemacht, damit er nochmal diesen tollen Moment hat, dass er die schnellste Runde holen kann, wird er dann auch Fahrer des Tages und bei all dem Drama um seinen Abschied. Aber Zac Brown und Andrea Stella haben natürlich schon so ein bisschen so dieses Thema Unsportlichkeit anklingen lassen. Du sagst, okay, man merkt jetzt, dass Red Bull Lando Norris ernst nimmt, weil man sowas macht. Wie stehst du zum Thema Unsportlichkeit? Ist das unsportlich oder muss man damit auch einfach rechnen als McLaren und darf das jetzt nicht unbedingt als Grund hervorschieben? Weil es gibt ja so gefühlt in der McLaren- und Norris-Apologeten-Fraktion, die es da so draußen gibt, gibt es da jetzt die sagen, ja, aber Ungarn, ja, aber Monza, ja, aber es gab noch Rennen davor, das haben wir auch immer wieder gesagt, wo McLaren Punkte gelassen hat. Ja, und kann man jetzt auch sagen, ja, aber Stallorder bei Racing Bulls.
Ja, ich fand es sehr, ich war sehr verwundert, dass Red Bull diesen Schritt gegangen ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat zumindest nach meinem Erinnerungsvermögen das erste Mal wirklich dieses Satellitenteam eingesetzt, um da aktiv irgendwo einzugreifen. Das hat man bisher ja wirklich nicht gemacht. Und sogar im WM-Kampf Verstappen-Hamilton könnte ich mich nicht daran erinnern, dass es mal eine Situation gab, wo, ich glaube, Alpha Tauri war es damals noch, man muss mal überlegen, wie sie da zu dem Zeitpunkt hießen, wirklich eingegriffen hat oder auch mal irgendwie was versucht hat. Also das fand ich schon eine Sache, die mich beeindruckt ist jetzt das falsche Wort, aber wirklich verwundert hat. Zum Zweiten, ich glaube nicht, dass dieser Punkt jetzt am Ende die WM entscheiden wird. Also wenn am Ende wirklich ein Punkt fehlt, war das nicht der Punkt, den Daniel Ricciardo jetzt durch die schnellste Runde weggenommen hat, dann müssen wir einfach über die ganze Saison vorher reden. Da, wo natürlich auch, Kevin, das kann ich dir nicht ersparen, Monza und Ungarn ein Faktor sein werden, wo aber auch, wie du sagst,
aber Monza, aber Ungarn.
Wo aber auch
ich habe dabei, hab dabei auch so mit den Armen gewedelt, weißt du, wie diese Aufblasfiguren im Stadion so, aber Ungarn, aber Monza.
Ich kann die Empörung richtig spüren gerade. Sie kommt zu mir.
Ich meine.
Nee, diese Empörung der Leute, das ist, ich sehe es gerade wirklich vor mir. Nein, aber da müssen wir über eine ganze Saison reden, wo eben immer mal wieder Punkte verloren gegangen sind. Ne? Wie gesagt, Ungarn-Monza werden sicher prominent vorne genannt, das wird man auch nicht vermeiden können. Das hatte ich ja auch vor ein paar Wochen gesagt, wie man es nimmt, egal, aber das Thema wird in so einem Fall natürlich nochmal auf den Teller kommen. Thema Sportlichkeit, das ist, ich sag mal so, es ist für mich nicht gentleman-like, es ist aber eine Sache, wo man ja irgendwo mit rechnen kann und die jetzt auch nicht, wir reden ja jetzt hier von einem WM-Punkt. Also wir müssen, glaube ich, auch die Kirche im Dorf lassen. Er hat sich jetzt nicht irgendwie Lando Norris im Weg gestellt oder ihn aufgehalten. Und ich glaube, da sind in der Vergangenheit in der Formel 1 schon ganz andere Sachen passiert, wo es um viel mehr ging, als jetzt um den einen Punkt. Das ist eine taktische Sache. Man hätte auch, wenn der Teamkollege reingeht, der auch mit der WM nichts zu tun hat, dann meckert auch keiner. Jetzt war es ein Satellitenteam. Ja, hat ein Geschmäckle, das möchte ich auch nicht ausschließen. Aber wie gesagt, am Ende muss man sich, glaube ich, auch bei aller Empörung jetzt nochmal darauf berufen, dass es hier um einen WM-Punkt geht. Und nicht irgendwie jemand da wirklich massiv eingegriffen hat in irgendwie ins Renngeschehen. Also ich weiß nicht, mich würde da jetzt mal deine Meinung interessieren. Ihr habt ja auch gestern im Livestream nochmal drüber gesprochen, aber vielleicht nochmal gefiltert und mit einer Nacht Schlaf. Kevin, wie sieht's da bei dir aus?
Also ich habe das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde, damit muss man einfach rechnen. Also wenn ein Team wie Red Bull die Möglichkeit hat, da das zweite Team auch gewinnbringend zu nutzen, dann werden sie das tun. Man hat es vielleicht noch nie so offensichtlich gemacht. Und da kann man sich Zac Brown jetzt auch nicht hinter irgendwelchen sportlichen Regularien verstecken. Solange man das natürlich jetzt nicht nachweisen kann, okay. Und ich halte jetzt auch diesen Betrug weniger schlimm wie zum Beispiel Crashgate. Ja, also das ist ja was ganz anderes gewesen. Da war es ja sogar noch im eigenen Team. Auch in Singapur, witzigerweise. Aber ja. Ich glaube einfach, dass solche Spielchen kommen, und da bin ich voll bei dir, wenn man ernst genommen wird. Und bis zuletzt hatte ich nicht das Gefühl, dass Red Bull Lando Norris ernst nimmt als Konkurrenten um die Fahrerweltmeisterschaft. Und das hat sich geändert. Und das ist erstmal ein wichtiges Zeichen für Lando Norris und für McLaren, dass man in diesen Köpfen drin ist. Aber ich finde jetzt so diese Aktion selbst gestern, finde ich okay, weil dann muss halt McLaren jemanden finden, mit dem man auch einen Pakt schließt. Ja, fand ich einen Kommentar gestern im Live-Chat, beim Livestream, echt passend dazu. Da musste ich jetzt McLaren jemanden suchen, wegen meiner Mercedes oder so, mit dem man dann zusammenarbeitet für solche Fälle. Wenn quasi das dann frei ist, ja, dann ist das halt frei. Ne? Man sagt ja im Englischen irgendwie, all is, also im Krieg ist alles erlaubt eigentlich, ja, so gesehen. Und es ist kein Krieg an und für sich, logischerweise, also nicht diesen Vergleich jetzt falsch verstehen. Aber man muss jetzt alle Optionen ziehen, die man ziehen kann, um Weltmeister zu werden. Das hat Red Bull getan, oder das hat man mit den Racing Bulls getan. Das ist okay. Also von daher wenig Grund, sich da zu beschweren. Klar kann man das kritisieren, aber wie gesagt, ich finde, man muss davon ausgehen, dass es passiert.
Was ich viel kruder finde an der ganzen Geschichte, muss ich sagen, dass man das jetzt ja so verkauft, wir wollten Daniel Ricciardo da nochmal einen tollen Run geben,
ja,
aber das offiziell ist Daniel Ricciardo ja noch voll in Diensten, und ja, das ist ja auch laut Peter Bayer nicht sein letztes Rennen gewesen, er hat es ja verneint.
Ja, das bringt uns gleich nach einer kurzen Pause zum nächsten Thema, das Schmierentheater um Daniel Ricciardo und sein unwürdiger Abschied aus der Formel 1. Am Ende wird man auf dieses Wochenende zurückblicken und sich denken so, meine Güte, das hätte man doch alles einfacher haben können. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite, und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Wie schon angesprochen, geht es jetzt in diesem Take von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de, um Daniel Ricciardo und um den unwürdigen Abschied des Australiers aus der Formel 1. Man muss zum jetzigen Zeitpunkt am Montag, dem 23. September 2024, knapp 9 Uhr morgens sagen, er ist noch Fahrer bei den Racing Bulls. Es ist noch nicht offiziell, dass Daniel Ricciardo den Rennstall verlassen muss, dass Liam Lawson ihn ersetzen wird. Gut informierte Journalistenkreise, das hat der Formel1.de-Kollege Frederik Hackbart in seiner Kolumne, weil er letzte Nacht am besten geschlafen hat, auf Formel1.de. Daniel Ricciardo hat das bekannt gemacht, dass das jetzt ein offenes Geheimnis war eigentlich, dass das passieren wird. Nur Ralf Schumacher hat es bei Sky halt ausgeplaudert. Kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob das so sein muss, aber insgesamt ist das eine Information gewesen, die auch mir nicht unbekannt war. Und trotzdem denkt man sich so das ganze Wochenende über, es ist so, es wabert so über dem Fahrerlager und immer wieder kamen auch die Fragen im Live-Chat während der Livestreams, warum hat man Ricciardo keinen vernünftigen Abschied beschert, warum gibt man ihm nicht die Bühne, warum sagt man nicht einfach, dass er gehen muss? So, einerseits natürlich wollte man zu Beginn, glaube ich, den nervigen Fragen aus dem Weg gehen und eben auch genau, auch vielleicht dieser Wut darauf. Am Ende glaube ich, es wäre aber genau der richtige Weg gewesen, das so zu tun, weil nach den nervigen Fragen wäre halt die Möglichkeit gewesen, Videopackages zu machen, nochmal vielleicht ein paar O-Töne einzuholen, nochmal auf die schönsten Karrieremomente zu blicken, weil am Ende des Tages endet da ja eine Formel-1-Karriere, weil nochmal zurückkommen, das weiß ich jetzt nicht, ne? Daniel Ricciardo, der 257 Grand Prix gefahren hat, der 8 Siege geholt hat, der selber sagt, er möchte eigentlich zu einem Top-Team. Ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommt. Also ich denke, jetzt ist es wirklich vorbei. Und das ist halt auch mit der Geschichte, die er bei Red Bull erzählt hat, auch unter welchen Umständen man ihn zurückgeholt hat, nämlich um Sergio Perez da Feuer unterm Hintern zu machen. Am Ende hat man ihm so ein bisschen die Karotte vor die Nase gehalten, gesagt, ja, dann fährst du nochmal Red Bull mit Max Verstappen. Und jetzt wird er halt relativ unwürdig eigentlich in einer gar nicht so schlechten Phase für ihn, muss man ehrlicherweise sagen, vor die Tür gesetzt, weil man da den Vertrag mit Liam Lawson hat. Weil der halt aus welchen Gründen auch immer diese letzten 6 Rennen bestreiten muss, damit man ihn nicht verliert. Weil natürlich, Sauber hat noch keinen Fahrer für nächstes Jahr. Man macht das jetzt wahrscheinlich mit Bottas, sprechen wir später drüber. Aber ich denke, Lawson wäre da auf der Liste ganz oben gewesen, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, ihn zu holen. Ja, dann kommt Ricciardo also. Muss sich kryptisch versuchen, da rauszuwinden, obwohl alle Bescheid wissen. Und das schlimmste Interview hat eigentlich Peter Bayer geführt. Ich glaube, es war am Samstag bei den Kollegen von Sky Deutschland, wo er schwitzend, auch wegen den Temperaturen, aber ich glaube auch wegen einer gewissen Grundnervosität, weil die Fragen gut gestellt worden sind, sich auch immer wieder verplappert hat. Also kam halt die klare Frage von Peter Hardenacke, ist das jetzt Daniel Ricciardos letztes Rennen? Und sagt er so, nein. Und dann fängt er aber weiter an zu reden. Also ja, es ist Daniel Ricciardos letztes Rennen, aber das hätte man alles besser lösen können, als so, wie man es gemacht hat.
Es war, und das Wort Schmierentheater ist, glaube ich, sehr, sehr treffend gewählt in dem Vergleich. Es war einfach nur ganz, ganz blöd. Also man hat erstens eine doch verdiente Karriere und auch wenn ich der Meinung bin, dass dieser Weg jetzt mit Liam Lawson auf definitiv der richtige ist, auch auf die Zukunft. Und ich auch immer der Meinung war, dass Daniel Ricciardo im Racing Bulls nicht wirklich die passende Besetzung ist, weil das irgendwie dieses ganze Programm ad absurdum führt, geht da eine Rennkarriere zu Ende, auf die ich mit größtem Respekt zurückblicke. Daniel Ricciardo hat uns, glaube ich, allen auch in seiner Primetime viel Freude geliefert. War natürlich am Ende dann immer so der immer lachende Glückshase. Das hat natürlich dann zu manchen Zeiten einfach nicht gepasst. Aber wie gesagt, man hat ihm keinen würdigen Abschied bieten können. Du hast gerade gute Ideen gehabt, was man hätte machen können. Man hätte ihm auch sicher vielleicht nochmal die Möglichkeit geben können, am Ende auf die Start-Zielgerade zu fahren, nochmal sich mit ein paar Donuts zu verabschieden. Aber all das hat man eben ausgelassen. Man hat sich am Samstag noch mit einem wirklichen, ja, mit einem Nein, was mit einem direkten Nachsatz, aber wir müssen noch alle Eventualitäten und alle Sachen nochmal durchsprechen. Einfach komplett, ja, wirklich komplett, ja, zum Klamauk ist es geworden im Endeffekt, dieses Interview. Ich habe es auch gesehen und ich hab Peter Bayer wirklich gern und ich fand ihn auch bei uns im Stammtisch super. Aber man hat einfach gemerkt, der windet sich da gerade raus, weil diese Entscheidung scheinbar einfach schon feststeht. Und dann dieser letzte Punkt, den man dann noch gemacht hat, diese letzte Runde ihm zu geben, was ja aus Red Bull-Kosmos-Sicht sicher dann auch richtig war, um diesen Punkt nochmal zu holen. Aber das dann hinterher auch noch so zu verkaufen, dass man jemanden, von dem man einen Tag vor behauptet, es ist nicht sein letztes Rennen, und dann sagt man, ja, aber wir wollten Daniel nochmal einen würdigen Abschied oder nochmal eine würdige Runde geben. Da widerspricht man sich dann so dermaßen und es wirkt einfach nur noch so slapstickhaft und dass man es einfach dann auch nicht mehr ernst nehmen kann, diese ganze Kommunikation vorher. Und ich gehe stark davon aus und ich glaube eigentlich, es spricht nichts mehr dafür, dass es nicht passiert, dass wir diese Woche die News bekommen, dass Liam Lawson das Cockpit übernimmt. Und ich finde, das hat man jetzt wirklich richtig, richtig schlecht gelöst. Und so kennt man es eigentlich gar nicht von Red Bull, weil die eigentlich immer, und das muss man denen lassen bei aller Art und Weise, die man sicher auch kritisieren kann, die waren immer Leute der deutlichen Worte. Es wurde immer Nägel mit Köpfen gemacht und da hat man sich jetzt so drum rumgewunden, das kann ich nicht verstehen. Und das hat mir auch viel Sympathie einfach dafür so ein bisschen jetzt erstmal genommen, weil man, finde ich, da einfach Daniel Ricciardo auch nichts Gutes getan hat. Ich glaube, der geht jetzt und man hat gemerkt, wie emotional angefasst er war und er konnte es nicht wirklich erklären, warum er angefasst war. Er hatte die Tränen in den Augen stehen und konnte da zu dem Zeitpunkt nicht mal wirklich sagen, warum, musste da sich auch mit mehr oder weniger kryptischen und bedeutungsschwangeren Phrasen erklären und am Ende des Tages wussten alle, was es bedeutet, aber keiner hat es ausgesprochen und das war ja einfach krude und wie gesagt, das Wort Schmierentheater passt da, finde ich, sehr, sehr gut.
Er hat sich ja dann auch dann am Abend dann noch von Journalistenkollegen, mit denen er etwas mehr zu tun hatte, dann auch verabschiedet, also das Ding ist durch und
Er wurde ja auch mit Applaus am Motorhome empfangen, wo ich mir denke, genau. Also wenn das jetzt nicht feststeht, Leute, Daniel Ricciardo ist heute Letzter geworden, warum mit Standing Ovations im Motorhome begrüßen? Also wie gesagt, das hat alles nicht gepasst, da hat das Reden nicht zum Handeln gepasst einfach.
Ja, und dann auch Laura Mackies, der in seiner Erklärung in der Pressemitteilung sagt, ja, es könnte ja sein, dass es Daniels letztes Rennen ist. Und deswegen kriegt er die schnellste Runde. Es wurde das ganze Wochenende nie darüber geredet, dass es das letzte Rennen sein könnte. Und auf einmal sagt dann sein Teamchef in einer Pressemitteilung, könnte das letzte Rennen sein. Es passt nicht zur also der Gesamtaufbau von Daniel Ricciardos Abschied war einfach schlecht. Ja? Machen wir uns da nichts vor. So, und jetzt kommen wir aber zu der anderen Seite. Und wir haben die Diskussion oder wir haben auch viel, es wurde viel geschrieben in unseren Starting Grid Fangruppen, Starting Grid Fans bei Telegram, Starting Grid F1 Fans bei Facebook auf dem Discord. Viele, die sehr, sehr traurig sind, dass Daniel Ricciardo gehen muss. Und ich kann das bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen, ist ein super sympathischer Fahrer. Er ist jetzt nicht mein Fall. Ja, er ist jetzt wirklich nicht mein Fall. Und deswegen muss ich das auch vorweg schicken. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja, ich bin froh, dass dieser Stecker endlich gezogen wurde, weil erstmal freue ich mich, dass Liam Lawson die Chance bekommen wird, Formel 1 zu fahren. Und ich glaube, dass man bei den Racing Bulls wieder dahin zurückkehren sollte, dass es wirklich ein Nachwuchsteam ist. Deswegen hoffe ich auch, dass relativ bald dann auch der zweite Red Bull Junior nachzieht. Weil ich denke auch, dass Yuki Tsunodas Zeit eigentlich vorbei sein sollte. Der hatte jetzt genug Jahre, sich da zu beweisen und hat es nicht gepackt. Außer natürlich, man sagt 2025, sollte Perez nochmal eine Schwächephase haben, wir setzen Tsunoda da jetzt nochmal in den Red Bull. Das würde ich konsequent finden und würde ich auch cool finden, wenn man das machen würde. Nur man sollte Daniel Ricciardo jetzt keine Karotte mehr vor die Nase halten. Ich denke, er hatte eine sehr verdiente Formel-1-Karriere, eine besondere Formel-1-Karriere, weil die auch nicht abzusehen war, dass er das schafft. Muss man ehrlicherweise sagen, als er 2011 in Silverstone für HRT ins Auto gestiegen ist. Ein hochtalentierter, hochdekorierter Fahrer, der jetzt nie den ganz großen Wurf zur Weltmeisterschaft geschafft hat, aber durch den Red Bull-Kosmos, wie ich finde, eine super Karriere bekommen hat, dann sich versucht hat zu emanzipieren. Bei Renault hat das ja ganz okay funktioniert, kann man glaube ich sagen. Bei McLaren ist es dann komplett in die Hose gegangen. Da hat er aber mit Lando Norris auch einen sehr, sehr undankbaren Teamkollegen. Dann der Weg zurück zu Alpha Tauri, zum großen Preis von Ungarn 2023. Wie gesagt, mit dem Wunsch, mit dem Wissen, ich möchte es nochmal nach ganz oben schaffen, möchte nochmal im Red Bull fahren. Man kann darüber diskutieren, ob das überhaupt erstmal der richtige Schritt war, das so zu tun. Ich glaube, das wird auch jeder anders sehen, egal ob man es jetzt mit ihm hält oder nicht. Die es mit ihm halten, werden sagen, ja, er hätte diese Chance nochmal verdient und es ist cool, dass er es nochmal geschafft hat und es ist cool, dass er nochmal da war. Aber er hat jetzt ehrlicherweise bei den Racing Bulls auch keine Bäume ausgerissen. Der Zeitpunkt, an dem sie das jetzt machen, der sieht natürlich extrem blöd aus, weil meiner Meinung nach Daniel Ricciardo sich natürlich leistungstechnisch diese Saison nichts hat zu Schulden kommen lassen, weswegen man ihn da rauswerfen müsste. Also das darf man nicht missverstehen. Seine Leistungen im Vergleich zu Yuki Tsunoda sind besser, sind gut. Nur das Ding ist, dass Tsunoda ist halt fixiert für nächstes Jahr und Daniel Ricciardo ist halt der austauschbare Faktor gewesen, weil er war eh nur der im Zweifel hochgerufen werden sollte. Und ich glaube, es war aber auch allen klar, dass wenn der Tag kommt, an dem man den Cut machen muss, dann muss Ricciardo dran glauben. Und bei aller Sympathie, ist es einfach so, dass Daniel Ricciardos Zeit in der Formel 1, und da ziehe ich aber auch noch einige weitere Fahrer mit ein, wie einen Valtteri Bottas, wie einen Lance Stroll, ja, meiner Meinung nach auch Fernando Alonso, deren Zeit in der Formel 1 vorbei sein sollte, damit neues, frisches Blut reinkommt. Wir sehen das, da kommt ein Colapinto, da kommt ein Berman. Ich wäre auf Bortoleto gespannt, obwohl ich nicht glaube, dass der jetzt so einschlagen würde, wie es Colapinto tut. Es gibt so viele, Isaac Hadjar wird ja auch immer sehr kontrovers diskutiert bei uns in den Gruppen, ob der jetzt fähig ist, Formel 1 zu fahren oder nicht. Ich glaube, der hat schon einen guten Grundspeed. Was würde Victor Martins machen können? Also das sind so Namen, Jack Doohan kommt in die Formel 1 nächstes Jahr, da bin ich auch mal gespannt drauf, ob das was bringt. Es gibt aber so Leute, die sind einfach fertig, die sind insgesamt in ihrer Entwicklung fertig, die sind aber auch in ihrem Leistungspotenzial, glaube ich, soweit fertig. Sagt jetzt der von außen, der noch nie ein Formel-1-Auto gefahren ist. Aber okay. Ich glaube, es ist der richtige Schritt, dass man es beendet. Ich bin enttäuscht über die Art und Weise, wie man es beendet hat. Weil das, und da gehe ich mit allen mit, die traurig darüber sind, die auch diese Emotionalität mitgetragen haben und sicherlich er selber auch, dass man es jetzt nicht vernünftig gemacht hat. Dass man nicht gesagt hat, Leute, es ist sein letztes Rennen, wir haben uns entschieden, uns zu trennen. Ist okay. Es ist für alle Seiten okay. Ricciardo hätte super Interviews geben können, sagen können, ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Es hätte immer passieren können. Jetzt ist es passiert. Ich habe eine tolle Karriere gehabt. Ich habe mich sehr gefreut. Also all das, was er eigentlich gesagt hat, nur mit dem Wissen, dass alle ihm die letzte Ehre erweisen. Nennen wir es einfach mal so. Und am Ende des Tages endet halt eine Formel-1-Karriere. Ja, er ist gesund. Er hat viel Geld. Er hat eine hübsche Freundin. Er hat ein gutes Leben, er wird sicherlich noch woanders Rennen fahren, bin ich mir 100% sicher. Wenn nicht in der IndyCar, dann vielleicht in der NASCAR, oder er wird schon was finden, was er machen kann. Und wie ich finde, kann man wirklich auf eine tolle Karriere zurückblicken. Also man sollte vielleicht nicht darauf traurig zurückblicken, dass es jetzt endet, sondern mit Freude zurückblicken auf das, was da erreicht wurde und was er erreicht hat. Und da kann man wirklich den Hut vorziehen, da ziehe ich auch den Hut vor. Nur am Ende des Tages ist es halt auch eine sehr rationale Entscheidung, die da gefällt wurde, nämlich eine rationale Entscheidung für den Vertrag von Liam Lawson und gegen den Vertrag von Daniel Ricciardo. Und deswegen, wie gesagt, ich verstehe einerseits die Traurigkeit vieler Leute, aber andererseits ist es halt auch Zeit zu gehen.
Ja, ich habe ja auch persönlich ein besonderes Verhältnis, möchte ich fast sagen, zu Daniel Ricciardo. Er war damals eben für mich als Renault-Fan der Erste, der als Topstar wirklich zum Team gestoßen ist. Und dann kam ja auch diese Aufbruchstimmung. Er hat das erste Podium eingefahren fürs Team seit 2016. Und das werde ich auch nie vergessen. Also auch zum Beispiel mein Sohn, eine der ersten Sachen, Kleidungsstücke, die mein Sohn getragen hat nach der Geburt, war ein Daniel Ricciardo Renault Body. Also ich habe immer so meine besondere Verbundenheit zu Daniel Ricciardo, aber ich muss auch sagen, ich habe es ja vor ein paar Wochen schon gesagt, dass ich Liam Lawson unheimlich gerne sehen würde und lieber gestern als heute. Und daher sportlich finde ich es richtig, was ich im Nachhinein betrachtet aber sagen muss, dass es vielleicht generell diese Geschichte Daniel Ricciardo auch nicht würdig war. Man hat ihn, du hast da gerade einen guten Vergleich gezogen, so ein bisschen mit der Karotte, die man ihm vor die Nase gehalten hat, gelockt mit Versprechen von einem Red Bull Cockpit und die, wer weiß, wie realistisch sie wirklich waren. Vielleicht wollte man am Ende dann wirklich nur Sergio Perez einfach nochmal ein bisschen mehr Druck machen und hatte nie wirklich die Hoffnung, dass Daniel Ricciardo also nochmal in den Red Bull steigt.
Ich glaube schon, da gehe ich mal direkt rein. Ich glaube schon, dass das der Wunsch war von Christian Horner vor allem.
Christian Horner, ja, also da würde ich auch mitgehen.
Also Christian Horner wollte auch Perez halten. Nur das Ding ist, dass Horner für seine Machtposition im Grunde noch eine zweite Variante brauchte. Weil wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, dass Perez komplett abgeschissen hätte, dann hätte man Ricciardo da reingesetzt, hundertprozentig. Ja, also Dr. Marco nannte es ja suffisant die Netflix-Story, die jetzt nicht aufgegangen ist. aber es wäre halt auch eine Horner-Story gewesen, die aufgegangen wäre. Weil am Ende des Tages wäre trotzdem ein in Anführungsstrichen Horner-Verbündeter in diesem Auto gewesen. Weil es ist alles ein politischer Kampf bei Red Bull. Und da war Ricciardo auch Teil dieses politischen Kampfes. Da darf man sich nicht von frei machen. Und das hat er auch, das ist er auch eingegangen. Und da hat er gesagt, okay, das mache ich mit. Also von daher ist es halt das eigene Risiko, was man da auch nimmt in dem Moment.
Ja, also das absolut. Aber das ist eben genau der Punkt. Ich glaube, er war da mehr Instrument auch für diesen Machtkampf. Natürlich auch irgendwo bewusst, weil er wird das ja auch in Kauf genommen haben, eben mit der Hoffnung, dass er bei Red Bull landet. Aber ich finde, das ist ihm am Ende nicht würdig geworden. Ich glaube, wir würden, oder ich persönlich würde zumindest besser und angenehmer auch auf diese Karriere zurückblicken, wenn sie mit den McLaren-Jahren geendet hätte, die sicher nicht gut waren. Aber es wäre eben ein Abschluss gewesen. Und jetzt steht da eine Dreiviertelsaison zu Buche mit einem wirklich kruden Ende. Und am Ende des Tages immer nur jemand, der, von dem man die ganze Zeit wusste, dass er in dem Cockpit, wo er drin sitzt, nie wirklich heimisch ist, sondern eigentlich nur auf das nächste schielt. Und ich finde, das hat Daniel Ricciardo am Ende nicht gut getan. Und der Abschied, den er jetzt bekommt, der ist dann auch wirklich nicht eben dieser Karriere wert, die er geleistet hat. Wie gesagt, viele schöne Momente verbinde ich mit ihm und ich glaube, viele da draußen, und das haben eben auch die Reaktionen der Leute in unseren Gruppen gezeigt, verbinden doch tolle Sachen und Emotionen mit Daniel Ricciardo, und das geht jetzt auf jeden Fall, wie ich finde, unrühmlich zu Ende.
Ja, das finde ich auch. Da bin ich ganz, ganz bei dir und auch bei all denen, die natürlich jetzt wirklich sehr traurig sind, dass Daniel Ricciardo geht. Und auch dafür habe ich Verständnis, ja, dass man sehr traurig sein kann, dass ein Fahrer die Formel 1 verlässt. Hatte ich bei Sebastian Vettel zum Beispiel auch. Da habe ich auch ein Tränchen verdrückt. Das habe ich bei Ricciardo einfach nicht. Und deswegen verstehe ich aber trotzdem die Traurigkeit der Leute, die Ricciardo jetzt sehr vermissen werden. Und wie gesagt, ich finde auch der Umstand der Trennung jetzt, der ist nicht schön. Und da kann man daraus lernen, hoffentlich. Und ja, Daniel Ricciardo kann... Und wir alle können auf eine super Karriere von Daniel Ricciardo zurückblicken, uns nur bedanken für die Momente, die er uns geliefert hat. War ein Meister des Überholens auf der Bremse und konnte einfach in den letzten Jahren nicht mehr an das anknüpfen, was ihn so besonders gemacht hat, hatte aber seine besonderen Momente. Ich glaube, der Sprung in den Pool der Red Bull Power Station in Monaco wird immer in Erinnerung bleiben. Diese Tragik, die er so mit sich getragen hat, dann auch immer dieses Grinsen, was immer ein Fixum im Paddock war, also was man immer aus der Entfernung auch gesehen hat, ja, wenn er da grinsend ankam. Und er wird ja Red Bull mit Sicherheit auch erhalten bleiben als Marketingbotschafter und für Showruns und so. Also wenn ihr dann in irgendeiner Großstadt seid, werdet ihr in Zukunft neben David Coulthard bestimmt auch mal Daniel Ricciardo sehen können. Und das ist doch auch eine feine Sache. Jetzt sind wir gespannt darauf, wann das bekannt gegeben wird, dass Liam Lawson das Cockpit übernimmt und wie Liam Lawson sich dann auch schlägt. Das ist ja auch eine Bewährungsprobe für ihn, dann jetzt die letzten 6 Rennen. Aber du hast es ja auch schon gesagt, du fändest es ja nicht schlecht, wenn man Liam Lawson jetzt auch noch im Laufe der Saison da reinsetzt. Ja. Das macht man dann jetzt, und Danny Ricciardo hat nochmal die schnellste Runde geholt, hat nochmal den Fahrer des Tages abgestaubt von den Fans. Das ging dann auch sehr schnell, weil eigentlich wurde noch Lando Norris eingeblendet als Fahrer des Tages und plötzlich war es dann Danny Ricciardo. Ja. Na gut, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber sei es drum, war nochmal ein guter Moment, die Emotionalität hat man ja gespürt, auch die Emotionalität bei ihm, eben weil es zu Ende geht und weil er sich das sehr gewünscht hat, aber es hat einfach nicht funktioniert am Ende und trotzdem, ja, thank you Daniel Ricciardo, kann man glaube ich einfach nur sagen, zum Abschluss dieses Takes, genau. Ne, ja.
Und wir haben ihm ja auch noch ein Thumbnail bei Formel1.de bei der Watchparty spendiert. Also ich glaube, genau so.
Also ja, alles erreicht.
Das war der krönende Abschluss. Ne? Also auch von meiner Seite aus, thank you, Daniel.
Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann kommen wir zu einem Thema, was auch an diesem Wochenende für hohe Wellen gesorgt hat in der Formel 1, nämlich die Sprach- und Wortwahl der Fahrer wurde kritisiert von FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem. Und Max Verstappen hat dagegen protestiert. Wir reden drüber. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheure, begrüßen euch zurück zur Analyse. Naja, oder zum Rückblick des großen Preises von Singapur. Eine große Rennanalyse braucht es ja eigentlich nicht, weil das Rennen war eigentlich grundsätzlich, sagen wir mal, langweilig. Es ist jetzt kein Leckerbissen gewesen, sehr viel DRS-Zug, nicht viel auf der Strecke, dann an Überholmanövern zum Beispiel. Werden im letzten Take nochmal im Kessel Buntes auf so ein paar Sachen eingehen, die dann doch noch so Highlights waren. Aber kommen jetzt erstmal zu einem Thema, was auch große Wellen geschlagen hat, nämlich Max Verstappen und seine Pressekonferenz am Samstag und eigentlich auch am Sonntag. Es ist ein Thema aufgemacht worden von FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem, so ein bisschen aus dem Nichts auch, am Donnerstag, als er ein Interview gegeben hat mit dem Kollegen Erwin Jerry von der niederländischen Edition von motorsport.com, wo er sich ein bisschen darüber beschwert hat, dass die Sprache am Funk, dass die Sprache in der Formel 1 verroht. Ja? Also man sei kein Rapper im Cockpit. Ja? Also man solle sich doch ein bisschen mäßigen im Ton. Man hat eine Vorbildfunktion, man sollte sich einfach anders verhalten als jemand, der mit Beleidigung Geld verdient. Einfach mal so. Und ganz wichtig dabei ist, es war jetzt kein Dekret von ihm, dass man irgendwie ein Verbot ausspricht für Schimpfwörter oder so. Es war einfach nur eine Feststellung von ihm, dass immer sehr viel gepiepst werden muss, sehr viel zensiert werden muss im Broadcast und man halt sich wünschen würde oder er sich wünschen würde, dass die Fahrer sich da ein bisschen mäßigen. Was ist dann passiert? Dann gab es am Donnerstag die Pressekonferenz der Fahrer, da war dann Max Verstappen in der zweiten Runde mit dabei und der hat dann natürlich, und das war halt auch gar keine Provokation gegen Mohammed bin Sulayem, glaube ich, aber der hat dann halt darüber geredet, dass das Auto in Baku einfach Fakt war. Ja? Und das hat natürlich von Tom Clarkson, dem Moderator, für eine kleine Ermahnung gesorgt, so, bitte wir achten jetzt auch auf die Sprache, weil im englischsprachigen Raum ist das einfach so, dieses unflätige Ausreden von Wörtern ist jetzt nicht so gern gesehen, da wird er sich halt dann halt entschuldigt und dann geht es auch weiter. Was ist dann passiert? Am Freitag gab es dann nach dem freien Training eine Vorladung für Max Verstappen zu den Stewards und er wurde wegen dieser unflätigen Sprache in der Pressekonferenz zu Sozialstunden verdonnert. Ein Max Verstappen lässt das natürlich nicht auf sich sitzen und hat am Samstag, sagen wir mal so, eine sehr spannende Pressekonferenz gegeben nach der Qualifikation, hat keine Antworten gegeben im offiziellen FIA-Pressekonferenzraum, hat das mit Halsschmerzen erklärt und hat dann gesagt, okay, nee, wir können gerne draußen reden, hat das auch gemacht, hat dann draußen mit den Journalistenkollegen gesprochen, wirklich eine lange Pressekonferenz gegeben, aber dann halt draußen im Fahrerlager. Das Ganze am Sonntag auch nochmal im Grunde genommen nach dem Rennen. Da gab es auch nochmal eine Pressekonferenz für die Kollegen vor Ort, aber nicht im Pressekonferenzraum, sondern draußen. Wo kommt das dann alles jetzt hin? In welche Schublade stecken wir das, Dennis? Stecken wir das in die Schublade? Es ist richtig, dass man da jetzt darauf achtet, dass die Wortwahl der Fahrer angepasst wird, oder stecken wir es in die Schublade Scheindebatte, die Mohammed bin Sulayem da aufmacht?
Ich würde es tatsächlich in zwei Schubladen stecken. Ich würde das separieren. Für mich ist eine Sache, und da möchte ich jetzt nicht hier den meckernden Traditionalistenkopf raushängen lassen, aber wenn ich von einem Funk ausgehe, von einem Fahrer, der voll mit Adrenalin bei über 300 über die Bahn fährt und dann ein Schimpfwort verliert, da finde ich es ehrlicherweise extrem lächerlich, da jetzt zu sagen, hör zu, die müssen sich dabei noch überlegen, was sie sagen. Weil am Ende des Tages kann man immer noch sagen, dann sendet es halt nicht. Und da war ich wirklich auch selber ein bisschen empört, weil ich eben glaube, und ich glaube, jeder, der am Straßenverkehr teilnimmt und dem mal die Vorfahrt genommen wird, da möchte ich einen sehen, der da mit britischer Höflichkeit irgendwie, ah, no problem, no worry oder so ruft. Da rufst du halt mal, ey, du Arsch oder so, ne? Also da kommt es einfach aus dir raus und da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen. Und die Formel-1-Fahrer stehen da nochmal in einer Extremsituation. Die fahren da eben, und das darf man nicht ausklammern, da geht es teilweise wirklich um Geschwindigkeiten, die zu schweren Verletzungen führen können. Und wenn dir da einer vor die Karre zieht oder dir den Spoiler abfährt, und wenn du den dann im Affekt beschimpfst, wie gesagt, man muss es nicht senden. Also jetzt nicht, dass ich jetzt sage, man muss das aber senden und alle müssen das hören. In der heutigen Zeit gucken sowas auch hoffentlich Kinder, weil ich finde, die Formel 1 ist ein toller Sport, der hoffentlich noch über viele Generationen weitergehen muss und soll. Aber da kann ich es eben nicht nachvollziehen, dass man dem Fahrer da sagt, überleg doch mal, was du da am Funk sagst. Also dann sendet es nicht und dann ist gut. Aber die Emotionen da auszustellen, halte ich für vollkommen schwachsinnig. In einer Pressekonferenz, und das wäre jetzt die zweite Schublade, kann ich schon nachvollziehen, wenn man da sitzt in einer ruhigen Phase und man auch darüber nachdenkt, was man jetzt sagt, dass man sagt, hör zu, guck mal, dass du jetzt nicht unbedingt sagst, the car was fucked. Kann ich verstehen, kann ich mitgehen und würde ich auch sagen, da sollte man vielleicht dann auch einfach drüber nachdenken, einfach zu sagen, da hat man ja auch einfach die Möglichkeit, man ist nicht in der Emotion, man ist nicht unter Adrenalin. Und da kann man andere Worte finden. Und das, glaube ich, kann man von einem Profisportler auch erwarten. Also wenn jetzt ein Fußballer auf eine Pressekonferenz vor einem Spiel geht, um mal das Beispiel weiterzuspannen, möchte ich jetzt auch nicht hören, dass er da sich eben so unflätig oder mit irgendwelchen Schimpfwörtern da brüstet. Wenn aber der Fußballer nach dem Spiel eben direkt nach Abpfiff und er hat gerade in der 90. Minute noch das Gegentor gegen Bayer Leverkusen zum Beispiel geschluckt, dass der vielleicht auch da mal ein bisschen rumschimpft, das ist menschlich und so geht es uns allen und so sollte man das auch betrachten, eben als menschlich. Also mein Fazit in der Pressekonferenz, vollkommen okay, das zu machen. Am Funk halte ich es für absoluten Schwachsinn, ehrlicherweise. Wie sieht es da bei dir aus, Kevin?
Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, ja. Also ich denke, da ging es auch gar nicht so wirklich drum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mohammed bin Sulayem, der ja auch schon mal erfolgreich ein Formel-1-Auto gegen die Wand gefahren hat, darf man nicht vergessen, sich vorstellen kann, dass Sportler, die voller Adrenalin sind, dann nicht am Funk auch einfach das sagen, was sie gerade denken, was sie gerade fühlen. Und da kann man halt, finde ich, auch die Diskussion durchaus nachvollziehen, dass, und den Vergleich nachvollziehen, dass halt Formel-1-Fahrer einen sehr speziellen Job haben. Die fahren Autos am Limit, setzen ihr Leben nicht mehr so sehr aufs Spiel wie früher, aber ihre Gesundheit auf jeden Fall. Und haben ständig ein Mikrofon am Mund. Ja, also die sind immer, bei F1 TV könnt ihr den Funk ja ungefiltert hören. Und die sind immer unter Beobachtung. Die haben immer Kameras auf sich. Die sind immer da. Und das ist beim Fußball halt tatsächlich anders. Selbst beim Tennis ist es anders. Jetzt gibt es halt zum Beispiel bei den US Open, glaube ich, den Fall, dass die Trainerboxen jetzt halt auch mit Mikrofonen ausgestattet worden sind. Das hat denen auch nicht so gefallen. Und der Drang der Leute, immer mehr zu hören, immer mehr zu erfahren, der ist durch so Netflix-Dokumentationen nicht kleiner geworden. Aber vielleicht müssen wir alle mal einen Schritt zurückgehen. Also vielleicht müssen wir alle mal sagen, okay, müssen wir eigentlich alles hören? Müssen wir eigentlich jeden Funk hören? Und ich finde dann halt, wenn man den Funk ja eh für das World Feed aussucht, ja, und sich halt entscheidet für den Funk und da dann halt ein Piep drüber legt, ja, mein Gott, dann ist das halt so. Kann sich ja jeder denken, was gesagt worden ist. Und das ist ja auch nicht schlimm. Und Kinder, das ist jetzt das Argument immer noch zu nehmen, 2024, aber Kinder sollen ja keine Beleidigungen hören. Ja, wo sind wir denn? Ja, wo kommen wir denn hin? Also
ich kann euch sagen, mein Sohn geht jetzt in den Kindergarten, was der seitdem für einen Wortschatz hat.
Ja, eben. Also das lernen die so oder so. Ja, und man kann da jetzt niemanden vor schützen, weil man ist so oder so damit konfrontiert. Und wo ich dann aber dabei bin, ist, dass man sagt, okay, in der Pressekonferenz da, und darum geht es ja erstmal primär. Ja, auch diese Strafe, die Verstappen bekommen hat, die hat er ja bekommen, weil er in der Pressekonferenz sich so benommen hat. Das haben wir auch letztes Jahr, gab es eine Verwarnung für Vasseur und Wolf nach der Las Vegas Pressekonferenz. Da haben sie sich ja auch ein bisschen daneben benommen, sprachlich. Und das ist auch okay, aber ich glaube, das hätte man alles auch ein bisschen besser lösen können. Ja, auch diese Nummer, dann direkt so eine Sozialstundenstrafe zu geben und der Protest von Max Verstappen, den fand ich ja persönlich ganz unterhaltsam. Ja, also ja, da hat er niemanden beleidigt. Ich fand, das war einfach tatsächlich so ein bisschen so typisch Max Verstappen, so ein bisschen bockiges Kind und gleichzeitig aber auch klarer Fokus darauf, weswegen er das gerade eigentlich macht.
Ja, definitiv. Also ich fand, das war eine sehr schlagfertige und sehr amüsante Antwort auf jeden Fall von Max Verstappen und da hat er ja der Formel 1 wirklich gut Konter gegeben und ich glaube auch bei den Journalisten, glaube ich, auch
nein,
einige
Sympathiepunkte eingesammelt. Nein, da muss man, der Vier.
Ja, Entschuldigung, der Vier.
Also weil Stefano Domenicali, von dem habe ich nichts gehört an diesem Wochenende, dass der sich da irgendwie drüber aufgeregt hätte oder dass irgendwer von der Formel 1, von der FOM gesagt hätte, das dürfen wir nicht machen. Also das ist jetzt wirklich ein reiner Kampf, in Anführungsstrichen, zwischen Max Verstappen, den Fahrern und der Vier.
Ja, stimmt. Da muss man natürlich separieren, hast du vollkommen recht.
Und George Russell hat das ja auch gesagt und Alex Wurz hat das auch gesagt, also dass man halt gucken muss, dass man die Emotionalität im Auto auf jeden Fall auch erlaubt und das muss möglich sein, weil man kann von einem Fahrer nicht verlangen, dass er sich da irgendwie dann noch beherrscht in dem Moment und teilweise fanden wir es ja auch ganz witzig, ne? Wenn Yuki Tsunoda sich da fluchend aufgeregt hat über alles, das ist ja auch schon weniger geworden, ne? Also bei Tsunoda haben wir es auch schon immer weniger sowas und trotzdem stellt das natürlich die Frage dann in den Raum, warum macht Mohammed bin Sulayem das? Und ja, wir müssen auch nochmal einen Punkt aufnehmen, glaube ich, an der Stelle, der ganz wichtig ist und der auch diskutiert worden ist, heiß diskutiert worden ist bei uns in den Gruppen, Lewis Hamiltons Reaktion darauf. Denn der Vergleich mit den Rappern ist natürlich ein schwieriger Vergleich. Ja, es gibt weiße Rapper, es gibt sehr viele weiße Rapper, vor allem in Deutschland, ja, das wissen wir ja. Und auch Eminem ist ja ein Paradebeispiel für einen weißen Rapper auch. Ich kann aber in gewisser Weise Lewis Hamiltons Kritik und diesen implizierten Rassismus durchaus nachvollziehen, weil eben in der R&B- und Rap-Kultur in den Vereinigten Staaten zum Beispiel sind es halt wirklich eher Schwarze, die dort dann rappen. Und es ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen weit hergeholt, aber ich fand einen Punkt ganz gut, den ein User bei uns in der Starting Red Telegram-Gruppe gemacht hat, dass natürlich das Verhalten zur Diskriminierung und zum Rassismus für jemanden, der nicht davon betroffen ist, und viele haben sich darüber aufgeregt, dass Lewis Hamilton diesen Vergleich aufgemacht hat, schwer nachvollziehbar ist, wenn man davon nicht betroffen ist. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, wenn einige Leute den Stab so über Lewis Hamilton brechen und wie das denn sein kann, dass man Mohammed bin Sulayem das vorwirft. Da muss man aber auch mal bedenken, dass die beiden so eine kleine Privatfeder auch haben. Ne? Also die sind wirklich nicht gut. Also mit denen, also die setzen sich nicht an einen Tisch und trinken Tee, sondern da werden dann zwei Tische aufgemacht, ja. Und ich finde, da muss man auch ein bisschen Verständnis für haben, für so eine Reaktion, auch wenn sie sehr extrem wirkt. Das ist halt seine Reaktion darauf. Und ich finde, die muss man ihm auch genauso lassen wie anderen Fahrern, die halt sagen, ja, ich kann mich da nicht beherrschen. Ich finde das bescheuert, wenn ich mich da irgendwie jetzt zusammenreißen muss. Also das meine ich damit, dass eben das nicht so schwarz und weiß ist, ja, dass man da nicht sagen kann, okay, eine Hamilton-Reaktion ist unverhältnismäßig, während man anderen Fahrern, die halt sagen, ja, das kann ja nicht sein, was mischen sie sich da ein, wir brauchen Emotionen im Auto, dass die wiederum okay sind. Das war mir auch noch ganz wichtig anzusprechen, weil der Punkt, den der User aufgemacht hat dort in der Gruppe, dass eben jeder das anders sieht, gerade wenn man davon betroffen ist, von Rassismus und Diskriminierung. Und da habe ich auch schon natürlich auch Feedback bekommen. Wir haben das, glaube ich, von einem Jahr oder so gab es auch mal eine kontroverse Situation hier im Podcast, wo es dann auch darum ging, wo ich dann auch ein langes Feedback bekommen habe, wo ich dann drüber nachgedacht habe, dass das eben, ja, das Verhalten von uns nicht zu spiegeln ist mit dem Verhalten von Menschen, die wirklich damit zu tun haben tagtäglich oder die schon viel Erfahrung damit gemacht haben.
Absolut, also das muss man auch wirklich so sehen. Ich habe auch so im Privaten und Beruflichen bekomme ich immer mal wieder mit, dass das eben heutzutage noch immer ein Thema ist und auch belastend ist für die Person. Von daher kann ich da hundertprozentig nachvollziehen, dass ein Lewis Hamilton das jetzt anders wahrnimmt als beispielsweise ich. Ich muss auch zugeben, dass ich eben im Privaten sicher auch schon mal gesagt habe, wir sind hier nicht beim Rap. Wenn eben so eine krude Sprache kommt, vielleicht weil ich es natürlich auch hier, du hast es gerade gesagt, in Deutschland ist es natürlich eher anders auch, was die Rapper angeht. Aber eben, wenn man davon betroffen ist, und ich finde, da sollte man auch wirklich nicht direkt jetzt, und das habe ich ja leider auch Reaktionen gesehen, die da Lewis Hamilton so ein bisschen eben so Politik und Meinungsmache unterstellt haben. Ich glaube, solange man nicht in dieser Situation ist, und Lewis Hamilton hat es erlebt, viele Leute erleben es leider Gottes noch alltäglich, kann man es auch nie nachvollziehen und nie fühlen, wie sich derjenige jetzt fühlt und wie solche Sachen bei demjenigen ankommen. Wie gesagt, für uns wahrscheinlich ist die Aussage total problemlos und wir sehen die anders, aber für einen Lewis Hamilton ist die Nummer eben mit der Geschichte und mit dem, was er auch erleiden musste und was viele andere Leute leider erleiden müssen, dann natürlich auch eine ganz andere Gewichtung, die so ein Satz da hat. Und ich glaube, das sollte man sich immer bewusst sein, dass es nicht immer nur darum geht, wie man selber eine Sache wahrnimmt, sondern auch einfach mal darüber nachdenkt, wie sowas aber bei anderen Leuten nachkommt, die so einen Satz wirklich treffen kann. Und das ist eben ein Satz, der diese Deutung zumindest irgendwo mitschwingen hat, auch wenn ich jetzt erstmal im Glauben an das Gute im Menschen Ben Sulayem da sicher keinen Rassismus unterstellen möchte. Aber ich kann Lewis Hamiltons Gedanken dazu definitiv nachvollziehen.
Und jetzt noch die Frage, warum macht Mohammed bin Sulayem das? Warum jetzt? Also was ist...
Boah, macht, also für mich ist...
Vor allem, er war selber nicht mal vor Ort.
Ja, also für mich ist das, weiß nicht, er versucht da, das Gefühl habe ich persönlich bei ihm, ich weiß nicht, wie du siehst, ich finde, er versucht extrem der Formel 1 und dem Motorsport auch seine Wertvorstellungen und auch sich als Königsperson so ein bisschen den Stempel aufzudrücken.
Ja, das ist,
und das ist wieder so ein Punkt, ja, das ist wieder so ein Punkt, wo er einfach seine Macht und auch seine persönliche Meinung durchdrücken will und die allen anderen aufzwingen möchte.
Ich glaube, der hat einen ganz hohen Geltungsdrang, weil ja seine Werte, also ich glaube, die Werte von allen sind, dass man sich jetzt nicht irgendwie diskriminierend oder beleidigend gegenüber Leuten verhält. Also wer diese Werte nicht hat, der kann mir eh gestohlen bleiben. Aber da muss man ja mal differenzieren, wenn also klar, gab es Momente, da wurden auch Fahrer beleidigt am Funk, ja. Also Mongo zum Beispiel, als Lance Stroll von Max Verstappen beleidigt worden ist und sowas. Und trotzdem, da gab es ja dann auch eine Strafe, da gab es ja dann auch eine Sanktion, eine Verwarnung. Nur wenn ein Mohammed bin Sulayem so aus dem Nichts dann so ein Thema aufmacht, wo ich mir denke, okay, was ist jetzt, also willst du einfach nur in die Presse? Also willst du einfach nur jetzt deine Bühne haben? Weil das Gefühl hat man bei Ben Sulayem, finde ich, dauerhaft. Also er ist ein ganz furchtbarer FIA-Präsident. Mag ich gar nicht. Ja, also das ist ein Selbstdarsteller, der natürlich jetzt, glaube ich, nächstes Jahr auch gewählt werden will. Ist natürlich jetzt auch schon Wahlkampf so ein bisschen vielleicht. Ja, also weiß man ja nicht. Und für mich ist das wieder so eine Scheindebatte, die da geführt wird. Das ist so eine Scheindebatte in der FIA, wie zum Beispiel mit der Unterwäsche und den Piercings. So, also, und wir drehen uns da auch im Kreis, weil das habe ich auch in den Gruppen gepostet. Wir reden da alle paar Monate mal drüber, über so ein Thema. Da wurde ja auch schon mal drum gebeten, dass man das ein bisschen reduziert. Und am Ende ist da eh wieder egal, damit eh wieder zensiert. Das ist ja in Ordnung. So, Emotionen halt. Und Max Verstappens Reaktion darauf fand ich auch sehr gut, weil ne, am Ende sagt man halt besser gar nichts, als dass man das Falsche sagt. Und ich finde halt, du merkst deutlich, dass Mohammed bin Sulayem auch immer noch so einen kleinen Stellungskampf gegen Stefano Domenicali und die Formel 1 führt, weil natürlich die Formel 1 viel stärker geworden ist als die FIA. Das war jahrelang nicht der Fall. Und da will er natürlich irgendwo seine Fälle nicht davon schwimmen sehen. Aber ich finde, da muss Mohammed bin Sulayem auch einfach mal gucken, wo das alles herkommt. Und da frage ich mich dann schon so, ob das einfach so eine miese Scheindebatte ist, die er da jetzt aufmacht. Und das es eigentlich gar nicht braucht. Also es gibt gerade wichtigere Themen, auch bei der FIA, glaube ich, die man beleuchten sollte, als die Wortwahl von Formel-1-Fahrern zu bewerten.
Ja, also er wandelt da schon so ein bisschen mittlerweile, was den Einfluss und diese prominente Gesichtung angeht, so ein bisschen schon auf den Spuren von Jean-Marie Balestre,
ja,
der auch immer so auf dem Podium sein musste und so. Da erinnere ich mich noch an die Ohrfeige, also die kleine Ohrfeige von Senna, die Balestre da gegeben hat, so diese freundschaftliche Ohrfeige, wo die beiden natürlich kein freundschaftliches Verhältnis hatten. Ja, wie gesagt, auch diese Medaillenübergabe und so, ich weiß auch nicht, ob es ja, wirklich...
diese Medaillenübergabe, genau. Ja,
also ich glaube nicht, dass die Medaille, dass Ben Sulayem die Medaille übergibt, damit der Fahrer ein Andenken hat. Ich glaube eher, damit er einen Grund hat, aufs Podium zu kommen,
ja,
oder?
Ja, auch wie er immer da unten steht und den Leuten direkt die Hand schütteln will.
Ja.
Eben, wenn sie da gerade ausgestiegen sind und Hamilton gibt ihm, glaube ich, gar nicht mehr die Hand so wirklich. Also das ist ja... Also das ist alles so selbstdarstellerisch. Also Max Mosley hat das nicht gemacht.
Nee.
Der hat sich nicht bei jeder Gelegenheit bei der Formel 1 aufs Podium gestellt. So. Also das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ob da die eigenen Interessen nicht irgendwie dem Grundsatzinteresse entgegenstehen. Und ich glaube auch, dass jeder junge Kartfahrer, ich glaube, da sollte man lieber darauf achten, dass man sich sportlich auf der Strecke vernünftig verhält. Jetzt niemanden irgendwie... Rüde abschießt oder so.
Oder mit einer Sitzschale beschmeißt.
Mit einer Sitzschale auch schon. Beschmeißt. Als anstatt da darüber zu reden, ob man ein unflätiges Wort in einer Pressekonferenz benutzt oder an einem Boxenfunk. Ja, weil ich glaube, dass die jungen Kartfahrer genauso fluchen wie Formel-1-Fahrer. Naja, ein Thema in Singapur. Sauberkeit eher ein wichtiges Thema. Ja, die FIA möchte gerne sauber sein, aber ja, fehlt auch nur ein Wort zu FIFA, ne? Ein Buchstabe zu FIFA. Also, wir machen nochmal eine kurze Pause, greifen den Kessel Buntes und da haben wir noch so ein paar Storys aus dem Rennwochenende von Singapur, über die wir auch sprechen sollten. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der Kessel Buntes. Ich greife mal rein und wir greifen sofort zu und sehen, ha, Nico Hülkenberg. Was für ein Wochenende von ihm, lieber Dennis. Wahnsinn, oder? Also richtig gutes Quali-Ergebnis mit Platz 6 da schon mal aufhorchen lassen. Teamkollege Magnussen, der war irgendwo im Nirgendwo im Vergleich zu Nico Hülkenberg. Und im Rennen hat er ein bisschen Pech gehabt, denn er hatte erst den Platz von Oscar Piastri eingeheimst, den 5. Platz. Aber das lag natürlich auch daran, dass Piastri hinter Russell so ein bisschen festhing. Den konnte Hülkenberg aber nicht lange verteidigen. Und dann verlor er auch noch seinen am Ende 8. Platz an Fernando Alonso in der Box. Ja, also die Strategie von Aston Martin war da einfach besser als die von Haas. Es hat leider nicht ganz geklappt für Nico Hülkenberg. Aber Hülkenberg am Ende wirklich guter 9. ist jetzt, ich glaube, zum ersten Mal seit Jahren wieder in den Top 10 in der Fahrer-WM. Ja, durch diese 2 Punkte ist er da jetzt vorgerückt. Also Top-Wochenende von Nico Hülkenberg und für mich nach Lando Norris eigentlich der Mann des Wochenendes.
Auch von meiner Seite aus, Chapeau Nico Hülkenberg. Wir haben ja letzte Woche oder generell wurde ja auch so leichte Kritik an ihm geübt, weil eben Olli Bearman ihm sehr nahe gekommen ist und er dann ja auch durch einen eigenen Fehler sich in die Situation gebracht hat, da nochmal kurzfristig 2 Plätze zu verlieren. Und er hat auf der Strecke einfach die passende Antwort gegeben. Der ist ja gefühlt, ich kann es nicht mehr genau beziffern, aber ich glaube 20 Runden mit Sergio Perez im Heck über diese Strecke gehetzt, hat sich da null von beeindrucken lassen, hat das richtig, richtig gut gemacht und ich finde, das war auch wieder so das Zeichen, was Nico Hülkenberg vielleicht auch für sich brauchte, nach einem etwas gebrauchten Wochenende in Baku, also da kann man einfach nur applaudieren und man muss so ehrlich sein, es tut einem fast leid und da verweise ich auch nochmal auf die Schwesternkolumne von der eben angesprochenen, denn wer am schlechtesten geschlafen hat auf Formel 1.de und motorsporttotal.com, das ist Nico Hülkenberg und eben aus dem Grund, dass er nächstes Jahr in einem Auto sitzt, was momentan leider so gar nicht funktioniert. Von daher für heute Chapeau und für die Zukunft nur das Beste, Nico.
Richtig, das ist nämlich das nächste Thema, auf das ich eingehen wollte, die Kolumne von Christian Nuervoll, dass Hülk schlecht geschlafen hat. Glaubst du, er macht wieder die falsche Entscheidung zum falschen Zeitpunkt? Wäre nicht das erste Mal, dass er sich fürs falsche Pferd entscheidet bei einem Wechsel, obwohl der Vertrag, den er unterschreibt, relativ lukrativ ist?
Ja, also ich glaube, da kann man von zweierlei Seite drauf gucken. Einerseits sportlich gesehen, er fährt nun mal auch mit Haas, wird er nicht um Siege und Weltmeisterschaften kämpfen und wahrscheinlich auch nicht um das Podium, was er unbedingt haben möchte. Jetzt geht er natürlich zu einem Team, was im Momentum definitiv schlechter ist, aber eben mit einem lukrativen Vertrag. Das heißt, er wird da am Ende trotzdem und ähnlich wie bei Daniel Ricciardo mit einem guten Ausstieg, mit gut verdientem Geld und einer trotzdem respektablen Karriere rausgehen. Und ich glaube aber trotzdem, dass wenn wir dann sehen, dass er nicht mehr so viele Jahre hat, gehen wir jetzt mal von 2-3 aus, glaube ich trotzdem, dass eben in einem Werksteam zu fahren ihm vielleicht am Ende mehr bringt und wenn es eben nur ist, das Team aufzubauen und vielleicht dann irgendwann mal als Markenbotschafter oder als ehemaliger Fahrer da drauf zu schauen, wenn dann die Erfolge kommen. Ich glaube, da hat er trotzdem am Ende der Karriere mehr von, als jetzt bei Haas weiterhin 2-3 Punkte pro Rennen einzufahren, den Szene-Applaus zu bekommen, weil das muss man auch sagen, er ist eben nicht der große strahlende Stern am Motorsporthimmel für die Fans. Also er macht einen super Job, aber er hat eben nicht diese Strahlkraft eines Michael Schumachers, eines Sebastian Vettels oder auch Nico Rosbergs. Und die wird er dann auch nicht mehr erlangen. Also ich glaube, vielleicht für den Seelenfrieden am Ende, wenn er weiß, er hat für den deutschen Motorsport noch was gemacht und vielleicht bringt der Audi ja wirklich auf eine Spur, die erfolgsversprechend ist. Vielleicht greift er auch sogar die ein oder andere Frucht vom Baum. Ich glaube, am Ende wird er da ganz gut rauskommen und nicht allzu traurig sein.
Das glaube ich auch. Und vielleicht geht es ja dann wirklich mit Audi 2026 wieder nach oben, auch wenn Sauber wirklich nicht das beste Team aktuell ist. Im Gegenteil. Nein. Und das bringt uns auch zum nächsten Mann im Kessel Bunzers. Ich greife nochmal rein. Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, also aus dem Nichts heraus ist an diesem Wochenende verlautbart worden von Roger Benoit im Schweizer Blick, dass Valtteri Bottas einen neuen Vertrag unterschrieben haben soll. Valtteri Bottas selbst hat das dementiert, also er hat gesagt, das sind Fake News, dass das nicht passiert ist und ja, man fragt sich trotzdem, ne, bei der Möglichkeit da so einen Gabriel Bortoleto zu nehmen oder auch einen Franco Colapinto vielleicht zu bekommen, verlängert man wahrscheinlich nochmal mit Bottas. Also auch da könnte es in dieser 4-Wochen-Pause eine Bekanntgabe geben. Kann aber natürlich auch sein, dass man bei Sauber noch ein bisschen wartet. Man hat ja durchaus noch Zeit. Ja, als du das gelesen hast, Valtteri Bottas, der an diesem Wochenende, muss man ja wirklich ehrlicherweise sagen, schlechter war als Guan Yu Zhou. In der Qualifikation zwar nicht, aber im Rennen war Bottas immer hinter ihm. Boah, ist das die richtige Entscheidung?
Ich muss jetzt erstmal dieses Bild von dir aus dem Kopf kriegen, wie du so einen blonden Vukuhila aus dem Kessel buntes siehst. für mich ganz persönlich wäre das eine absolut schlechte Entscheidung. Ich habe es ja auch mehrfach in unseren Gruppenpreis getan. So verdient, wie sich Valtteri Bottas auch zu seinen Mercedes-Zeiten gemacht hat, so satt wirkte er auf mich eigentlich von Tag 1 an im Sauber-Team. Und ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass er da noch diese hundertprozentige Motivation hat. Und er wirkte auf mich wirklich so ein bisschen wie sein Landsmann Kimi Räikkönen. Von daher wünsche ich mir wirklich, 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 dass wir in diesem Cockpit einen Junior sehen, der noch voller Tatendrang ist. Franco Colapinto macht gerade von sich reden. Wir haben Bortoleto. Warum sollte man jetzt nochmal Bottas nehmen? Bottas wird vielleicht zu Teilen Ruhe reinbringen, den Gedankengang kann ich verstehen, aber ich bin immer noch der Meinung und ich kann es nur gebetsmühlenartig wiederholen, ich halte es für am sinnigsten, jetzt die Fahrerpaarung zu nehmen, mit der man dann auch unter den vier Ringen ins Rennen gehen möchte. Und wenn man schon hört, dass man Valtteri Bottas da nur einen Einjahresvertrag anbieten möchte, dem Vernehmen nach, dann kann er ja nicht die 1A-Lösung sein. Also warum nicht jetzt schon was riskieren? Ganz ehrlich, mal ganz platt gesprochen, die Kiste wird nächstes Jahr eh keinen Baum ausreißen. Ob ich da jetzt Valtteri Bottas drin habe, der 0 Punkte holt und 18., 17., 19., 20. wird oder ein Colapinto, der vielleicht sich dann aber nochmal ein bisschen eingrooven kann, vielleicht auch mit der Motivation und wir haben ja auch diesen Biss gesehen, da will ich mal ganz kurz auf sein Überholmanöver.
Ja, da Start kommen wir eingehen. Gleich noch hin.
Also okay. Aber mit so einem Biss, dann habe ich da lieber einen jungen Charakter, der wirklich noch mit 100% Leidenschaft rangeht. Von daher leider für alle Valtteri Bottas-Fans meine Meinung dazu, Bottas raus, Junior rein.
So, dann mache ich das Gegenargument auf. Ich glaube, dass es noch gar nicht klar ist, mit wem die 2026 ins Rennen gehen wollen und dass auch gar nicht klar wäre, ob man das mit Colapinto machen würde. Und ich glaube, dass bei Sauber der Faktor Erfahrung gar nicht verkehrt ist jetzt. Weil im Endeffekt würde man vielleicht sogar einen Junior in dem Fall verbrennen, der einfach nur hinten rumfährt und am Ende hätte man nichts gewonnen. Und jetzt vielleicht noch zu warten, 2025 nochmal mit Bottas weiterzumachen. Erstmal hat man dann auch mit Hülkenberg und Bottas ein Teamduo, was, glaube ich, einfach auch keinen Ärger untereinander macht. Du wirst nicht Gefahr laufen, dass da jetzt jemand aufmuckt oder falsche Interviews gibt oder so, sondern du hast auch zwei brandsafe Leute, die erstmal so diese Message voranbringen können. Und dann ist natürlich noch der Faktor wichtig. Wir haben ja, glaube ich, auch einen Glücksspielsponsor an Bord. Ja? In manchen Ländern darfst du bestimmt auch erst ab 21 Glücksspielwerbung machen. Ich weiß gar nicht, wie alt Bortoleto ist. Ich glaube, der ist noch jünger als Colapinto. Das ist aber, glaube ich, der untergeordnetste Punkt. Ich glaube, dass man für 26 versucht, sich alle Möglichkeiten offen zu lassen. Ich glaube, dass man vielleicht sogar 26 versucht, je nachdem, welche Verträge auslaufen, welche Vertragsoptionen möglich sind, vielleicht sogar noch einen größeren Fisch an Land zu ziehen, der jetzt noch gar nicht da ist, wo man noch gar nicht so drüber nachdenkt. So, was wäre denn zum Beispiel, nur mal gemäß dem Fall, dass das möglich wäre, dass man sagt, okay, George Russell wird frei. Dessen Vertrag läuft aus 25. Wie doof wäre man denn, wenn man da jetzt einen Junior reinsetzt für einen Zweijahresvertrag, ähnlich wie Hülkenberg, und sagt, okay, wir hätten jetzt keinen Platz mehr für George Russell. Wenn George Russell für Max Verstappen Mercedes verlassen muss, weil Antonelli plötzlich durch die Decke geht und George Russell sagt, ja, aber das Audi-Werksengagement, das wird doch eine feine Nummer. Also ich glaube, dass das perspektivisch gesehen die klügste Entscheidung ist, Valtteri Bottas zu nehmen. Das ist vielleicht kurzfristig für die Leistung nächstes Jahr ist hinfällig, weil das eh hinfällig ist, das Jahr. Also das kannst du jetzt schon abschenken. Da wird nichts passieren. Aber sich die Optionen nicht offen zu halten und zu sagen, okay, bevor wir da Hals über Kopf einen Junior rauswerfen müssen, der vielleicht gut funktioniert und wir einen großen Fisch bekommen können, wie George Russell, würden wir das gar nicht erst eingehen. Finde ich das eigentlich super intelligent, wenn man sagt, wenn Bottas sich auch noch dazu bereit erklärt, was er eigentlich nicht mehr wollte, einen Einjahresvertrag zu unterschreiben, ist es im Grunde für alle Seiten eine Win-Win-Situation. Bottas kann weiter Formel 1 fahren, Sauber ist relativ entspannt und am Ende des Tages hat man für 26 die Möglichkeit, einen größeren Fisch zu bekommen.
Gut die Argumente, die du sagst, ja, verstehe ich, wo ich aber dann auch wieder einhaken würde. Du hast natürlich auch, und da glaube ich, den Vertrag für ein Jahr, den nimmt auch jeder Junior mit Kusshand. Wir haben es jetzt bei Jack Doon gesehen und selbst Colapinto, der nur so einen Halbjahresvertrag genommen hat. Also ich glaube, die Möglichkeit halt, jemanden nur für ein Jahr zu holen, die besteht trotzdem. Und was noch ein Punkt ist, den ich da auch reinschmeißen würde, wahrscheinlich bei, du hast es gerade gesagt, das Ding wird nächstes Jahr nicht schneller. Da müsste ja echt was passieren. Und dann für wahrscheinlich wesentlich weniger Geld einen Fahrer haben, der genauso die Nullpunkte holt. Also, wie gesagt, ich verstehe deine Argumentation, aber ich würde trotzdem meine persönliche Meinung, ganz wichtig, dabei bleiben, lieber ein Junior als noch ein Jahr einen wirklich satt wirkenden Valtteri Bottas.
Ja, okay. Dann ist das okay. So. Dann ist das so.
Kannst so ja nicht damit immer, das jetzt mal gesagt wurde.
Kannst ja nicht immer meiner Meinung sein.
Nein. Oder doch?
Man weiß es nicht genau. Dann kommen wir noch zu Franco Colapinto und vor allem Alexander Albon. Also wir fangen mit Franco Colapinto an. Was ein geiler Start von ihm, oder?
Ja, also mega. Wir haben es ja in der Watchparty zusammen kommentiert. Mit der Kaltschnäuzigkeit eines Fahrers, der schon 300 Grand Prix auf dem Buckel hat, geht der da rein und holt sich da einfach, ich glaube, 4 Positionen waren es. Geil, oder?
Also ich fand das richtig genial, wie er da reingedrückt hat, ja, den perfekten Start erwischt hat eigentlich und sich dann einfach committed hat für die Innenbahn und das dann halt zu versuchen. Also es ist eine Schande eigentlich, dass das mit dem Abkürzen und dass das mit dem nach außen durchfahren in Singapur und dass du da eigentlich nichts verlierst, das darf so eigentlich nicht sein, weil es tat mir wirklich leid, dass er den Schwung nicht mehr hatte am Ende, um noch Carlos Sainz hinter sich zu lassen, weil wenn er das geschafft hätte, ich glaube, dann wäre er in die Punkte gefahren am Ende. So ist es nur Platz 11 geworden, aber das mit der alten Williams-Spec an diesem Wochenende. In der Qualifikation hat es Colapinto ja auch auf Platz 12 geschafft, nur knapp hinter Alex Albon. Also à la Bonheur, muss man sagen, was er da an diesem Wochenende schon wieder gezeigt hat. Und dann kann man James Vowles wirklich nur ja, gratulieren zu diesem Move, Logan Sargeant rauszuwerfen und Franco Colapinto reinzusetzen. Also Wochenende für Wochenende begeistert er mich mehr.
Ja, also Franco Colapinto, ich habe es auch gestern in der Watchparty gesagt, ich will noch nicht zu sehr auf diesen Hype-Train aufspringen, aber er gefällt mir momentan wirklich so gut, so frei und locker, wie der auffährt. Wie gesagt, dieses Commitment, sich da so reinzusetzen, das musst du ja auch erstmal haben. Und also der gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, und zeigt am Ende, ich hatte es ja auch gesagt, dass ich die Entscheidung zumindest verwundert zur Kenntnis genommen habe, dass James Vowles sich da wirklich einen sehr, sehr guten Mann geholt hat, wo man fast schon traurig ist, muss ich sagen, wenn er nächstes Jahr dann nicht mehr Formel 1 fahren wird.
Kommen wir auf der anderen Seite zu Alex Albon. Alex Albon hat eine Angewohnheit mittlerweile, was heißt eine Angewohnheit? Er hat eine Tendenz. Sobald es krittelig für ihn wird, wird er richtig jämmerlich am Funk. Ist das mal aufgefallen? Erinnerst du dich noch daran?
Ja.
They race me so hard. So, ja. So, ja, mein Gott, it's racing. It's called Motor Race. Ja? Und jetzt schon wieder, da hat er sich ja darüber beschwert, dass Colapinto einen Anführungsstrichen Dive-Bomb gemacht hätte. Wo war denn da eine Dive-Bomb? Das war ein komplett kontrolliertes Manöver. Das war ja so gefährlich. So, ey, Albon, wirklich. Ich finde das ganz interessant, weil die Frage wurde uns ja auch öfter gestellt während der Livestreams am Wochenende, ob Colapinto Albon entzaubert. Ey, und ja, kann man durchaus sagen. Und das mal perspektivisch auf 25 schon mal gerechnet. Also Carlos Sainz, der muss da, glaube ich, keine Sorgen haben, dass der Albon nicht unter Kontrolle hat, wenn Colapinto jetzt schon so Probleme hat. Und ich finde, da muss Albon auch einfach mal aufhören, dann am Funk zu jammern, sondern einfach dann auch durchziehen. Ja, also du musstest dein Auto dann abstellen wegen Überhitzung, okay, aber da fand ich das Verhalten am Funk oder was heißt das Verhalten am Funk, aber diesen Funkspruch so ein bisschen peinlich von ihm.
Ja, also auch da, wenn wir jetzt die letzten Rennen nehmen, die Colapinto gegen ihn gefahren ist, hat er ihn schon entzaubert. Albon hatte natürlich immer die Luxussituation, dass er eigentlich die schlechtesten Teamkollegen im Grid hatte, mit Latifi und mit Sargeant. Und jetzt hat er das erste Mal dann unerwarteterweise eine Benchmark, die ihm jetzt schon sehr, sehr nah rückt und sehr gefährlich wird. Und wie du sagst, man merkt, die Haut wird dünner bei ihm. Also die Divebomb, ich habe mir das auch bewusst nochmal, weil ich natürlich auch so ein bisschen in Euphorie war von diesem Manöver, die Onboard mir von Colapinto mehrfach angeguckt. Und da muss ich auch sagen, das war, der ist absolut online durch die Kurve gefahren. Und da habe ich auch keine Divebomb entdecken können. Also man möge mich eines Besseren belehren, wenn da jemand was findet. Aber für mich war das absolut on point reingegangen. Und Alex Albon hat sich da dann wahrscheinlich seine Fälle schon direkt schwimmen sehen und direkt mal gesagt, oh komm, da muss ich mal was losfunken. Und das wirkt dann, wie du sagst, teilweise sehr jämmerlich und dann auch irgendwo, ja, doch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so drauf, als ob er schon nach Kurve 1 eine Ausrede sucht, warum er es heute nicht schaffen wird, Colapinto hinter sich zu lassen.
Ja, vollkommen richtig. Damit wir es nicht vergessen, kurz vor Schluss der Sendung natürlich noch ein extra Lob an Charles Leclerc. Der ist von Platz 9 auf Platz 5 vorgefahren. Tolles Rennen von ihm. Am Ende ist er ja richtig geflogen noch, hat nur George Russell leider nicht mehr bekommen. Das wäre dann noch der vierte Platz gewesen. Und auch Oscar Piastri hat ein tolles Rennen gefahren. Das haben wir ja vorhin so ein bisschen anklingen lassen. Das kam aber vielleicht nicht so ganz rüber. Der ist ja von Platz 5 auf Platz 3 vorgefahren, konnte Verstappen dann nicht mehr einholen. Weiter hinten Tsunoda nach einer guten Qualifikation leider nicht mehr so ganz daran anknüpfen können, nur Platz 12. Ocon besser als Pierre Gasly an diesem Wochenende. Gasly war da, ja, aber sonst auch nichts. Ja, und die Saubers, über die haben wir ja schon gesprochen, mal wieder ganz, ganz hinten. Und Kevin Magnussen, ich hätte mir gewünscht, dass Oliver Berman an diesem Wochenende in diesem Auto sitzt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, den Wunsch kann ich nachvollziehen, ja.
Kommen wir zur Auswertung unserer Tippspiele. Dennis, 1-1 zwischen uns beiden in der vergangenen Woche. Damit bleibst du mit einem Punkt Vorsprung vorne, 42,5 zu 41,5. Wir gratulieren bei unseren Kicktipp-Spielen aus Gruppe 1 Anando Ferlonso mit 54 Punkten. Ich liebe eure Namen da. Auf Platz 2 Zipfelfisch 69 mit 55 Punkten. Und auf Platz 3 Dr. Bindenlecker mit 48 Punkten. Also, da haben wir wirklich drei tolle Namen erwischt.
Gut, dass wir nicht der 4 unterstellt sind, sonst dürften wir das hier gar nicht vorlesen.
Richtig. In der Gesamtwertung führt Margarete mit 824 Punkten aus Gruppe 1. Gruppe 2 hat den zweitplatzierten Tiger Trojan Senior mit 817 Punkten. Und aus Gruppe 1 auf Platz 3 mit 813 Punkten ist Prince 2512. Beim F1 Fantasy-Spiel gratulieren wir Moritz zu 293 Punkten mit seinem Team Racing Panda Est. Und in der Gesamtwertung führt Noemi mit dem Team Turbo mit 4381 Punkten vor David von Das Goon mit 4060 Punkten und Janne mit seinem Team Racing Tigers 05 mit 4036 Punkten. Übrigens, für das F1 Fantasy-Spiel gibt es natürlich auch Preise. Wir haben ja vor kurzem die Preise fürs Kicktipp-Spiel benannt. Ich habe nämlich noch was Feines gefunden. Die Gewinnerin oder der Gewinner im F1 Fantasy-Spiel bekommt von mir einen Rucksack. Den habe ich jetzt hier nochmal in der Hand. Und zwar einen Alpin-Rucksack. Und da sind ein paar Kleinigkeiten drin vom Alpin-Lounge dieses Jahr. Eine Kappe, dann ein Bluetooth-Speaker, eine Powerbank, und zwar eine coole, so aus Holz, ein Notebook, also ein Notizbuch, und hier ist noch, was ist hier noch drin? Was ist das? Das ist, was ist das? Ein Schlüsselanhänger. Ein holziger Schlüsselanhänger. So. Ich glaube, Dennis kennt diesen Rucksack. Den habe ich auch schon bekommen. Und zwar von Sascha.
Genau.
Ja. Also du kannst sagen, ist ein guter Preis, ne? Guter Hauptpreis, würde ich sagen.
Ein phänomenaler Preis. Also da lohnt es sich, nochmal richtig Gas zu geben und die Teams am Wochenende neu aufzustellen.
Ja, und für den Zweitplatzierten gibt es ein Buch von Christian Nimmervoll, Grand Prix Stories. Sowieso solltet ihr euch dieses Buch durchlesen. Und für den Drittplatzierten muss ich mir noch was überlegen. Da werde ich mal mit Stefan Ehlen sprechen, ob der auch noch ein Büchskin hat für euch. Ja, dann gibt es noch ein Buch von Stefan Ehlen oben drauf. Aber das dazu, wenn wir das alles nochmal gesammelt irgendwann zusammenfassen, was es zu gewinnen gibt. Ja. Dennis, vielen Dank für diese Ausgabe heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt ist erstmal ein bisschen Pause, aber wir machen keine Pause. Wir werden in den nächsten Wochen natürlich weiter für euch Content haben. Da haben wir schon angeteasert, dass Christian Nimmervoll vorbeischauen wird, um über sein Buch Grand Prix Stories zu sprechen. Das Buch könnt ihr ja bestellen. Und wir haben eine Interview-Anfrage rausgeschickt für die nächsten Wochen. Ich hoffe, dass die mir positiv bestätigt wird. Und dann geht es ja auch dann schon bald in Richtung Austin. Aber wir werden euch diese Woche auf jeden Fall versüßen, den HörerInnen-Stammtisch. Den werden wir auch noch versuchen umzusetzen in dieser Pause jetzt. Die können wir auch ganz gut nutzen dafür. Da haben wir ja noch was offen bei denjenigen, denen ich damals schon zugesagt habe. Da komme ich nochmal auf euch zu. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, der WM-Kampf ist hoffentlich dann ab Austin nochmal so richtig eröffnet. Und Dennis, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht heute.
Ja, mir auch, absolut. Ich würde auch gerne noch auf eine Sache nochmals verweisen in unserem Discord. Findet am Freitag die zweite Virtual Race Night statt. Das heißt, wir spielen das Spiel F1-24. Wenn ihr das Spiel habt, kommt einfach in den Discord. Wir werden Freitag um 18 Uhr da sein und jeder, der möchte, kann mitfahren. Und wir wollen zusammen Spaß haben, gute Rennen fahren. Und ich freue mich auf euch. Kommt bitte zahlreich.
Kommt bitte dazu. Ich kann leider nicht. Ich habe Mannschaftsabend vom Tennis. Deswegen kann ich leider nicht dabei sein. Aber ich werde mal versuchen, dass ich bei einem der nächsten Race Nights dabei bin und meine Fahrkünste mal präsentiere. Die sind nämlich herausragend bei F1 23.
Da freue ich mich ja schon drauf.
Ist das 23 oder 24?
24 ist es.
Ja, natürlich. Na klar. gut, das war's. Datum geht für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, wo ihr uns folgen wollt und könnt. Würden wir uns sehr drüber freuen. Bei uns privat natürlich auch Instagram. Immer eine gute Adresse, da mal reinzufolgen. Und nächste Woche gibt's dann wieder einen Podcast. Bis dahin bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.